Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Eine neue Studie vom MIT mit dem Titel «Your Brain on ChatGPT» hat gezeigt, dass ChatGPT nicht nur unsere Art, wie wir schreiben, verändern, sondern auch unser Denken.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
In dieser Untersuchung ist gemessen worden, was im Hirn passiert, wenn Menschen mit und ohne KI-Unterstützung schreiben und Aufgaben lösen. In dieser Studie hat es drei Gruppen gegeben. Eine hat ohne Hilfsmittel geschafft, eine nur mit Suchmaschinen und eine mit ChatGPT. Das Ergebnis, wenn ChatGPT mithilft, werden die Hirnregionen weniger aktiv, die für das analytische und kreative Denken zuständig sind. Kurz gesagt, die KI nimmt uns den Denkprozess ab und das spürt man sogar im Hirn. Was bedeutet das aber jetzt für uns längerfristig? Macht uns KI wirklich fauler und vielleicht auch ein bisschen dümmer? Mein Name ist Fabio Schmid und diese und noch weitere Fragen kläre ich jetzt mit Dr. Sarah Genner. Sie ist Digitalexpertin und Dozentin für digitale Medien und Technologie. Frau Genner, herzlich willkommen im Durchblick.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Mal ganz direkt gefragt als erste Frage. Macht uns ChatGPT und Co. dumm?
Ja, die richtige Antwort ist, es kommt natürlich darauf an, wie man es nutzt. Ich bin selber überzeugt, dass es viele Leute sogar intelligenter macht, wenn sie es auch intelligent und genug kritisch nutzen. Es gibt aber Leute, die sowieso schon ein bisschen unkritisch durchs Leben gehen und vielleicht alles Mögliche glauben oder auch nicht wissen, dass die Tools einen Hang haben zu halluzinieren. Also das heisst, gewisse Informationen sich selber zusammenzudichten, die zwar plausibel tönen, aber falsch sind. Und bei diesen Leuten kann es sogar sein, dass es noch einen Effekt hat in die Richtung von weniger intelligent sein.
Und wenn man es richtig nutzt, gescheit nutzt, macht es uns dann vielleicht auch so ein bisschen faul?
Es könnte uns faul machen. Ich habe allerdings nicht das Gefühl, unbedingt fauler, wie wenn wir haben können googlen. Wir haben die ganze Debatte schon mal gehabt, wo Suchmaschinen sehr populär geworden sind und fast omnipräsent. Dort haben wir auch schon mal das Gefühl gehabt, wir werden vielleicht alle dümmer, wenn wir unser Wissen versuchen auszulagern.
Jetzt Google und auch ChatGPT sind so ein bisschen Problemlöser, sage ich mal, so für die allgemeinen Fragen, die man ab und zu im Leben hat. Aber wenn man mal sich mit Kollegen trifft, dann greift man schnell mal zum Nattel und schaut etwas nach. Verlernen wir so ein bisschen, die Probleme zu lösen?
Ich glaube nicht, dass wir verlernen, Probleme zu lösen. Wir haben andere Hilfsmittel als früher zum Problem lösen. Aber es stimmt natürlich, wenn man so gemütlich zusammensitzt und irgendwie ein Tischgespräch hat, dann ist es schade, wenn man die ganze Zeit so ein Fact-Check-Automatli hervornimmt, sozusagen, und immer wieder irgendwie nachschaut und den Gesprächsfluss unterbricht. Aber es kommt halt darauf an, wenn es Leute am Tisch hat, die ständig irgendwelche Sachen behaupten, die nicht so plausibel tönt, dann kann ich den Reflex auch verstehen.
Jetzt in 15 Jahren denken Sie, dass wir noch irgendwelche Sachen selber wissen oder ist alles dann so ein bisschen extern gespeichert?
Ich glaube, das Grundwissen hat auf keinen Fall ausgedient. Das ist eben auch schon im Zusammenhang mit der Suchmaschine für mich auch immer klar gewesen, dass es nicht darum geht, jungen Menschen nur noch beizubringen, wie man kann googlen oder jetzt wie man muss prompten, damit man etwas Schlaues aus ChatGPT rauskriegt. Das Grundwissen ist umso relevanter geworden, weil es hilft uns einzuschätzen, ob das auch könnte korrekt sein, ob es plausibel ist, was da rauskommt. Und darum gehen auch Fachleute in ihren Themen gut um mit diesen Tools, weil sie können am besten einschätzen, ob da etwas dran ist und erkennen auch Fehler besser.
Eben, viele brauchen es, aber gibt es so einen Punkt oder so einen schmalen Grad, wo man so gescheit nutzt oder so ein bisschen in eine Abhängigkeit hineinrutscht?
Ich denke schon, dass viele von uns sich längst ein bisschen abhängig fühlen. Ich schätze inzwischen auch meine Konversationen mit dem Tool Claude sehr. Das ist ja eine ChatGPT-Alternative, wo aus meiner Sicht nochmal teilweise ein bisschen intelligenter antwortet als ChatGPT. Und es gibt Momente, wo ich gerne würde zu dem Tool greifen und kurz ein Gespräch führen mit Claude, wo ich merke, es ist jetzt gerade nicht adäquat, das Gerät vornehmen und den Claude befragen. Und von dort her spüren, glaube ich, viele von uns so ein bisschen die Abhängigkeit und die, die Annehmlichkeiten von einem omnipräsenten Gesprächspartner.
Ab wann fängt an, uns zu kontrollieren?
Dann, wenn wir es wirklich nicht mehr können ohne. Also ich glaube, es ist auch gut, diese Impulse manchmal zu unterdrücken und zu merken, hey, jetzt denke ich zuerst mal selber über das nach und schaue, was vielleicht mir zuerst in den Sinn kommt. Und dann kann man immer noch die eigenen Ideen vielleicht challengen lassen später von einem Tool. Oder dass man vielleicht auch wirklich versucht, in Gesprächen mit echten Menschen, in echten sozialen Situationen Gerätchen amix weglegen und wirklich selber versuchen, ein Gespräch zu führen ohne Hilfe. Und darum denke ich, ist das immer wieder eine gute Übung, um es auch mal ohne zu machen.
Ökonomen reden so ein bisschen von der KI-Blase. Es ist so viel Parallelen zu der Dotcom-Blase. Es schiessen Startups aus dem Boden wie eh und je. Und es gibt aber auch einen Haufen Mythen, um mal so ein paar aufzählen. Meine Daten werden endlos gespeichert bei ChatGPT, weil das ein US-Gericht so entschieden hat. Unzählige Jobs werden wegen ChatGPT oder allgemein AI verloren gehen. Und in 5 Jahren werden Handwerksberufe zu den bestbezahlten Jobs der Welt. Was meinen Sie zu diesen Mythen?
Ich halte das tatsächlich auch alles für Mythen. Darum glaube ich, haben wir das schon mal gut eingeordnet. Es sind natürlich gute Schlagzeilen, oder, wo man kann ableiten kann, vielleicht aus gewissen Tendenzen. Aber sie sind häufig viel zu verkürzt und eben funktionieren als Schlagzeile, aber nicht als wissenschaftliche Erkenntnis. Die sind meistens sehr, sehr viel differenziert. Also ich befasse mich sehr häufig und zwar schon seit bald 10 Jahren mit dieser Frage, tut Automatisierung und Digitalisierung den Arbeitsmarkt so stark verändern, dass wir mit einer Massenarbeitslosigkeit rechnen müssen. Das Argument gibt es schon seit Jahrzehnten und ist vor allem auch in klassischen Medien immer wieder zu lesen als Schlagzeile. Und ich habe auch da Beispiele seit den 60er Jahren, wo ich sammle, wo die Schlagzeilen sind. Und jetzt natürlich mit dem Aufkommen von ChatGPT ist das jetzt wieder ein riesen Thema, vor allem in den Medien. Aber faktisch sehen wir das in der Wirtschaft praktisch nicht. Die Schweizer Wirtschaft ist jetzt auch noch gewachsen in der Zwischenzeit, also seit dem Launch von ChatGPT Ende 2022. Und wir sehen da eigentlich vielleicht einzelne Beispiele, wo sich die Jobs tatsächlich verändern, wo die Aufgaben sich verändern, wo generative KI-Tools eingesetzt werden. Aber von einer Massenarbeitslosigkeit sind wir weit entfernt. Wir haben eher ein Problem, immer noch, dass in vielen Branchen eine gewisse Form von Arbeitskräftemangel herrscht. Also dort müssen wir das Problem zuerst mal lösen.
Jetzt ein bisschen ratgeberisch, wie nutze ich denn ChatGPT am besten, dass es mir hilft im Alltag und nicht, dass ich eben dumm werde?
Ja, am besten ist einfach, schon mal zu wissen, was sind die Situationen, wo es sich überhaupt lohnt, das Tool einsetzen. Oder? Also, was wir jetzt sehen, oder, dass viele es nutzen im Bereich Ideengenerierung, oder? Wenn man irgendwie nicht weiss, wie weiter oder vor einem leeren Blatt ist. Man muss ein Konzept schreiben oder eine E-Mail, die schwierig ist und oder ein Geburtstagsgeschenk sich ausdenken. Und dann kann einem so ein Tool tatsächlich auf die Sprünge helfen. Und das ist eine recht gute Anwendung aus meiner Sicht, wenn man so eine Art als Inspirationsanstupf braucht. Oder wenn man zuerst selber sich etwas überlegt oder ein Konzept schreibt und es nachher nochmal überprüfen oder challengen lässt. Ist das gut argumentiert? Was habe ich vergessen? Und dass man es dann eher so ein bisschen eben als Sparringpartner eigentlich fast noch wie nutzt. Und in diesen Fällen, wo die Leute versuchen, Faktenwissen zu generieren, ist es sicher ein falscher Ort, oder? Weil es sind Wahrscheinlichkeitsmaschinen und keine Wahrheitsmaschinen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das verstehen viele Leute immer noch nicht, dass das von der IT-Architektur her eigentlich so gebaut ist, dass es gar nicht kann, der Wahrheit wirklich auf die Spur kommen.
Ja, viele nutzen sie auch so ein bisschen als Therapeut, so psychologisch gesehen. Aber wann wird denn das kritisch?
Das ist wirklich etwas vom Spannendsten, was wir gesehen haben, oder? In der Studie von der tatsächlichen Nutzung von diesen Tools, dass die Lebensbegleitung, therapeutische Inputs, dass das sehr, sehr beliebt ist. Und ich habe grundsätzlich keine Mühe, wenn jemand mal vielleicht irgendwelche Lebensherausforderungen mit dem Tool bespricht. eben im Wissen, es wird natürlich schon gespeichert bei den Gratis-Versionen, werden die Inhalte gespeichert. Also man muss sicher auch wohl sein damit, dass das nicht jemand ist, wo einem Berufsgeheimnis untersteht, oder? Wie jetzt, sagen wir, professionelle Therapeutinnen und Therapeuten. Und von dort her ist es gut zu überlegen, was wäre vielleicht auch etwas, wo man jetzt wirklich in einem geschützten Rahmen mit einer erfahrenen Fachperson möchte besprechen. Weil auch dort, es kann einem vielleicht in einem Lebensthema auch Inspiration geben, aber es ist trotzdem in keiner Art und Weise eine Fachperson, die einem kann echten Rat geben kann. Und es gibt jetzt gerade im Bereich von Suizidalität natürlich grosse Themen, wo junge Menschen auch Rat gesucht haben oder wo irgendwie nicht mehr so Freude haben am Leben und wo dann ChatGPT sehr problematische Antworten gegeben hat und der Jugendliche hat sich, der eine hat tatsächlich sich das Leben genommen, die Eltern klagen im Moment gegen OpenAI, also der Herausgeber von ChatGPT. Und inzwischen haben wir festgestellt, dass in der Schweiz, wenn jemand so Aussagen macht auf ChatGPT, so, wo so ein bisschen richtig Lebensmüdigkeit gehen, dass dann sofort empfohlen wird, die Nummer 143 anzuläuten. Oder wo dann Hotline ist, wo man jederzeit kann Hilfe bekommen kann, rund um die Uhr, wo echte Menschen abnehmen. Und das ist eigentlich schon gut, dass das immerhin mal so einprogrammiert ist.
Das ist ja auch eine gewisse Verantwortung, die das KI-Modell hat in solchen Fällen, oder?
Das ist so, aber lange hat die Firma das ja wie nicht verstanden gehabt, dass eigentlich ihre Tools auch so Antworten geben, die sie dann auch in grosse Gefahren hineinbringen. Es hat ja niemand einprogrammiert gehabt. Das sind ja auch Sachen gewesen, die dann automatisch generiert worden sind, so Antworten, wo dann der entsprechende Jugendliche sich nicht an seine Eltern gewendet hat und ChatGPT sich eine Art so als Vertraute inszeniert hat und gesagt hat, ich helfe dir, ich lasse dir zu, ich bin da für dich, rede nicht mit deinen Eltern. Das hat niemand extra so eingegeben, aber das ist halt genau die Gefahr von diesen generativen Wahrscheinlichkeitsmaschinen, die dann so etwas machen können. Und dann kann man es tatsächlich übersteuern, indem man es reinprogrammiert, dass sobald so ein Stichwort kommt, dass dann eben sozusagen lokal in Anlaufstelle kommt. Und das finde ich sehr sinnvoll so.
Der Elon Musk hat auch so einen AI-Assistant, der Grok heisst das. Jetzt in Zukunft also wieder so Echo-Chambers geben, wo eigentlich so KI so ein bisschen das sagt, was wir hören wollen.
Die Gefahr besteht tatsächlich. Also der Elon Musk baut natürlich bei Grok auch ein bisschen seine Weltsicht ein. Oder? Das ist ja das, was er auch kritisiert, oder, dass die anderen KI-Systeme eigentlich wie aus seiner Sicht eine zu liberale Weltsicht propagieren. Und darum wird er jetzt dort ein bisschen andere Daten einspeisen. Und ich denke, dass die Gefahr besteht, wenn man sich nur in einem Informationsraum bewegt, dass man dann nur noch das hört, was man hören will. Aber die Diskussionen sind auch alt. Das haben wir bei den Suchmaschinen, haben wir ja den Begriff, vor 25 Jahren ist der aufgekommen, die Echokammern. Das, was du bei Google reinfragst, so kommt es aus dem Echo zurück, oder? So wie man in den Wald ruft, kommt es zurück. Das sehen wir, dass das tatsächlich eine gewisse Gefahr kann sein. Aber es ist ja nicht so, als ob wir nur eine Informationsquelle hätten. Die Leute, die das nur haben, ist eine Gefahr. Ist aber sogar schon in der Geschichte der Medien auch ein Thema gewesen, dass man weiss, dass die Leute eigentlich auch immer die Zeitung abonniert haben, die sowieso schon jemand ihrer Weltsicht entspricht. Und insofern habe ich jetzt nicht ganz so pessimistische Gedanken in die Richtung.
Kommen wir noch so zum Blick in die Zukunft. Was ist so, denken Sie, der Preis, den wir Ihnen so zahlen werden, dass wir jetzt so viel mit diesen Large Language Models uns auseinandersetzen?
Ich glaube, es kommt darauf an, auf welcher Ebene wir einen Preis zahlen. Ich denke persönlich, dass es für viele Leute eine Bereicherung ist, auch die Tools wirklich zu nutzen und sich inspirieren zu lassen. Oder auch zum Beispiel Hilfestellung bekommen bei Rechtschreibung und Formulierungen, bei Übersetzungen. Das ist für viele toll, sonst würden sie es auch nicht so nutzen. Und natürlich gibt es die ganzen Risiken, die ich schon auch gesehen. Also eben Menschen, die sowieso schon nicht besonders kritisch mit Informationen umgehen, die dann vielleicht noch mehr glauben oder in diese Desinformation, die mit KI-Tools erstellt worden sind, auch eher glauben, da sehe ich sicher Risiken. Und dann haben wir die potenzielle Blase, die könnte platzen, an der Börse, oder? Weil die Tools auch überhyped worden sind von vielen und sehr viele Investitionen getätigt worden sind, die wahrscheinlich komplett überrissen sind und nicht zu einem Produktivitätsgewinn werden führen, wie erhofft. Dort, glaube ich, werden wir durchaus auch noch Verlierer, Verliererinnen sehen. Und wir haben das Energieproblem auch. Also wir haben das Energieproblem, dass die Tools irrsinnig viel Strom und Ressourcen brauchen. Und teilweise in Ländern, wo sowieso schon wenig Wasser vorhanden ist, wo dann die Rechenzentren stehen und wo man muss sagen, ist jetzt das wirklich wert, dass Leute kein Wasser haben, während die halt braucht für die Rechenzentren, für die KI-Tools, oder? Und dort, denke ich, haben wir sicher auf ganz verschiedenen Ebenen Chancen und Risiken, die wir genau anschauen müssen.
Ja, wenn man sich so Generationen anschaut, zum Beispiel meine Mama hat immer noch mega Mühe, um mal irgendetwas am Computer machen, und dann ist die Generation gekommen, die so mit dem Handy bis aufgewachsen ist. Es wird sicher auch irgendeine Generation kommen, die jetzt halt mit ChatGPT aufwächst, während die so ein bisschen verdoppeln, auf Deutsch gesagt.
Ich glaube wirklich nicht. Ich bin da nicht so kulturpessimistisch veranlagt. Ich glaube, jede Generation lernt wieder mit den aktuellen Tools und Möglichkeiten umzugehen und herauszufinden, für was nützt sie einem und was nicht. Persönlich glaube ich, das Intelligenzniveau bleibt bei der Menschheit immer ein bisschen gleich. Und die einen werden die Möglichkeiten von ihrer Zeit ein bisschen intelligenter nutzen als andere. So ist das halt. Aber wichtig ist, dass einfach alle Menschen die Möglichkeit haben, um auch schon in der Schule mit diesen Tools können ein bisschen umzugehen und sie gut können einschätzen, was bringt es uns und wo sollte man eben auch kritisch bleiben.
Jetzt lassen wir einmal die pessimistische Sicht weg, weil Sie ja gesagt haben, dass Sie eher so ein bisschen optimistisch sind. Was ist denn Ihre schönste Vorstellung für die Zukunft im Zusammenhang mit den Large Language Models?
Ja, die schönste Zukunft ist aus meiner Sicht schon, dass sie auch nur dort zum Einsatz kommen, wo sie überhaupt Sinn machen. Das heisst, meine optimistische Weltsicht ist nicht möglichst viel KI-Tools und wir werden immer glücklicher. Ich glaube, so das soziale Zusammensein und auch manchmal fernab von allen Bildschirmen finde ich sehr eine gute Sache. Aber wo sie können unterstützen, finde ich es grossartig, wenn sie drin sind. Ich habe kürzlich mit einem Verein zu tun gehabt, der heisst Zugang für alle, wo sich um digitale Barrierefreiheit kümmert. Das heisst, Menschen, die zum Beispiel blind sind, die dann auch können, dank Technologien sehr viel freier sich auch in der Welt bewegen. Und dort sehe ich sehr, sehr viele Chancen, gerade auch im Bereich zur Unterstützung von Menschen mit Einschränkungen, wo man die Geschichten einsetzen können und einfach sinnvoll dort, wo es braucht, aber nicht überall dort, wo es im Moment propagiert wird.
Letzte Frage, was ist Ihr Lieblingsprompt?
Ich habe tatsächlich keinen Lieblingsprompt. Ich rede einfach zu ganz unterschiedlichen Themen gern. Eben jetzt in meinem Fall am meisten mit Claude, und das sind teilweise Fragen zu Wissensthemen, auch wenn ich weiss, ich traue nachher den Fakten nicht direkt, aber manchmal komme ich dann so auf eine Quelle oder auf einen Hinweis, in welche Richtung ich dann auch noch könnte googlen bei einer guten Quelle. Manchmal diskutiere ich auch einfach ein Thema oder paste einen Text rein, und das ist dann sozusagen der Prompt und frage, was findest du dazu, was sind die Argumente stimmig? Das ist sicher einer von meinen Lieblingen. Sind die Argumente stimmig?
Frau Gender, danke Ihnen viel mal für das spannende Gespräch und das Mitwirken beim Durchblick.
Danke vielmal für die Einladung nochmal.
Sehr gern. Was ist dein Lieblingsprompt bei ChatGPT? Schreib es uns doch in den Kommentaren oder an durchblick@ringier.ch. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere uns doch auf Spotify, Apple oder überall dort, wo du deine Podcasts hörst, dann verpasse ich sicher keine neue Folge mehr. Mein Name ist Fabio Schmid und der Abschluss macht auch heute der Rito Scherer mit einem Random Fact. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Der erste Handy-Anruf ist am 3. April 1973 in New York gemacht worden.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.